Das ganze Weserbergland in Ihrem Radio mit Radioaktiv und der Sendung Nachgefragt. Seit Mitte Februar bietet das queere Netzwerk Weserbergland in den Räumlichkeiten der AWO in Hameln ein Gesprächsangebot für queere Menschen und deren Angehörige an. Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit. Am 1. Juni wird es erstmalig in Hameln ein CSD, ein Christopher Street Day, geben. Der Christopher Street Day ist ein Festgedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen. Bevor wir da aber jetzt ins Detail gehen, begrüße ich erstmal Rico Stips. Er ist der Vorsitzende des queeren Netzwerks Weserbergland. Und jetzt stellen Sie uns doch gerne mal das queere Netzwerk erstmal vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Das queere Netzwerk Weserbergland besteht jetzt seit einem Jahr als Verein. Vorher war es ein loser Zusammenschluss von interessierten Menschen. Und unser Hauptanliegen war es ursprünglich, queere Angebote im Weserbergland, also im Landkreis Schaumburg, Holzminden und Hameln-Pyrmont zu vernetzen, bis wir dann gemerkt haben, es gibt nichts, was wir hier vernetzen können. Das heißt, wir müssen alles aufbauen. Unser Hauptanliegen ist natürlich die Sichtbarmachung von queeren Menschen im Landkreis. Die ist ja, also es gibt sehr, sehr viele queere Menschen hier im Landkreis. Das Problem ist halt, anders als in einer Großstadt zum Beispiel wie Hannover, Berlin, Braunschweig, viele trauen sich tatsächlich nicht, aus verschiedenen Gründen. Da ist es natürlich etwas schwierig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Denn wir sind darauf angewiesen, dass wir einfach weiter empfohlen werden, dass man uns auf der Homepage findet. Und dass die Menschen sich dann wirklich trauen, zu uns zu kommen. Und da sind wir jetzt seit einem Jahr als Verein dabei. Die Menschen werden immer mehr, also es kommen immer mehr Menschen zu uns. Ja, und der Verein wächst langsam, aber stetig.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr Gründungsmitglieder wart befreundet, kanntet euch privat oder wie ist das Ganze entstanden?
Also wir kannten uns noch gar nicht so lange. Also befreundet mit dem einen oder anderen mittlerweile, ja. Aber wir haben uns einfach, also ich hatte damals einen Facebook-Aufruf gestartet. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Facebook noch. Ist ja jetzt eher für die Älteren etwas. Darauf hatte sich die liebe Sabine Novak-Porosala bei mir gemeldet. Und mit ihr fing alles an. Wir haben uns dann privat getroffen gehabt, überlegten, wie können wir das Ganze nach vorne bringen. Und dann hatten wir die Idee eines Stammtisches im Café Täglich. Und da, ja, damit fing es an. Das haben wir dann weiter auf Facebook verbreitet. Und dann kamen immer mehr Menschen dazu. Dann kam tatsächlich die Idee aus der Gruppe heraus, einen Verein zu gründen. Weil wir, ja, das war einfach, wir wollten halt was Festes haben, eine Institution haben, was ganz Offizielles quasi.
Weshalb ist es für die Menschen im ländlichen Raum so viel schwieriger, sich zu outen und sich dann auch ja öffentlich zu vernetzen zum Beispiel? Weil wenn ihr dann zum Beispiel auch ein Bilder von eurem Treffen im Café Täglich postet, dann geht das ja gleich an die Öffentlichkeit. Wenn das dann irgendwer anders sieht, vielleicht ein Arbeitskollege, dann sagt ihr, ach guck mal, was hat der denn? Das wusste ich ja gar nicht. Weshalb ist es so schwierig für Menschen im ländlichen Raum, ja, sich da zu engagieren?
Sie haben es eben gerade schon angesprochen. Das Problem ist, was denken die Nachbarn darüber? Natürlich gibt es die Nachbarn, die eigentlich gar nichts denken oder die sich einfach freuen, dass die Person so lebt, wie sie das möchte. Oft ist die Angst, was sollen die Arbeitskollegen denken? Wie reagiert mein berufliches Umfeld? Wie reagiert mein privates Umfeld darauf? Gerade wenn ich an Menschen denke, die schon älter sind, die dann auch bei uns sind, die dann aber nicht so in der Öffentlichkeit sind, die sind teilweise noch verheiratet, haben ein Haus, Kinder, vielleicht auch stehen in der Öffentlichkeit, in welcher Funktion auch immer, sei es jetzt mit irgendwelchen Unternehmen, mit Handwerker oder wie auch immer. Und die haben schlichtweg Angst, all das zu verlieren, wenn sie sich outen oder wenn sie halt zu sich stehen einfach. Denn in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, gerade wenn ich jetzt an die schwulen Männer denke, wenn die sich outen, ihrer Frau oder ihrer Partnerin gegenüber, dann war es das für die Ehe. Das Klassische, dann kommt die Scheidung und dann wird alles aufgeteilt und mal schauen, wie der Weg dann halt weitergeht. Das ist halt das Problem an der Sache, ja.
Hat sich denn da aus Ihrer Sicht schon eine ganze Menge getan? Also ich sage jetzt so für mich, aus meiner Sicht hat sich da, glaube ich, in den letzten Jahren vom Bewusstsein her bei den Menschen einiges verändert und auch so dieses, so gefühlt ist es schon irgendwie egal. Also wenn ich daran denke, wie ich so aufgewachsen bin. Ich hatte in der Grundschule eine Freundin, mit der war ich super gut befreundet. Die hat mit ihrer Mutter zusammengelebt, die Eltern waren geschieden und dann hieß es, die Tante wohnt bei denen. So, und die hatten eine sehr kleine Wohnung und die Tante und die Mutter haben zusammen auf einem ausziehbaren Sofa im Wohnzimmer geschlafen, damit meine Freundin halt ihr eigenes Zimmer hatte. Und ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Für mich war das völlig klar, dass das die Tante war, weil meine Freundin hat auch immer von Tante Anita gesprochen. Das war irgendwie klar. Bis mir, glaube ich, dann mit 18, wir hatten uns dann aus den Augen verloren, irgendwie durch den Kopf ging, das war nie im Leben die Tante. Hier zum Beispiel bei meinen Kindern in der Kita war das so, ja, die eine hat zwei Mütter. Das war völlig oder ist völlig normal für die. Hat sich da was getan? Was meinen Sie?
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch schon 45. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da wäre das ein Unding gewesen. Da hätte man sich niemals öffentlich outen können oder halt einfach so leben können, wie man das wollte. Ich komme auch aus einem kleinen Dorf, also das ist dann noch schwieriger. Oder halt auch in meiner Schulzeit. Also ich hätte mich niemals getraut, da zu mir selbst zu stehen einfach. Und selbst wenn das Thema Schwulsein irgendwie mal aufkam oder so, ich hätte nie Partei für jemanden ergriffen, der wirklich dann da Probleme hat. Das hätte ich mich einfach gar nicht getraut. Da hat sich auf jeden Fall ganz, ganz viel geändert. Wir waren letzte Woche jetzt in Bad Pyrmont bei der Präventionsrallye oder jetzt an der Elisabeth-Selbert-Schule. Die jungen Menschen sind auf jeden Fall aufgeschlossener. Nicht alle. Es gibt dann SchülerInnen, die aus einem sehr konservativen Haushalt kommen, gerade wo Religion eine große Rolle spielt. Da ist es wirklich schwierig. Aber sonst würde ich sagen, ist es schon ja wesentlich entspannter geworden. Aber die Diskriminierung, die findet auf jeden Fall immer noch statt. Und da wollen wir halt gegenarbeiten oder halt ja, aufklären. Gegen anarbeiten hört sich jetzt nicht so gut an, aber aufklären einfach. Ein Angebot schaffen, dass man mit uns ins Gespräch kommt, dass man uns kennenlernt. Ja.
Wo fängt denn Diskriminierung aus Ihrer Sicht an?
Das fängt im Grunde schon beim Blicken an. Wenn ich mit meinem Partner durch die Stadt laufe, Hand in Hand, durchblicke, dann durch Kommentare, die dann, das ist ja noch, ich will es nicht verharmlosen, aber das ist noch, aber dann kommen natürlich auch dann Übergriffe, wirklich laute Kommentare oder halt, ja, Übergriffe, Anspucken, Schläge oder so etwas, ne? Das ist dann, ja.
Sind das alles Sachen, die Sie auch schon genau so erlebt haben?
Nein. Also ich bin tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Ich möchte es nicht erleben, aber wir haben Personen bei uns im Netzwerk, die haben sowas erlebt. Das ist immer, wenn sowas dann im Kleinkreis berichtet wird, das ist etwas, was mir unheimlich wehtut und wo wir dann alle sehen, es ist wirklich notwendig, Aufklärung zu leisten.
Um nochmal darauf zurückzukommen, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie sind verheiratet. Ja. Dann nehme ich jetzt an, sind Sie bisexuell?
Ja, also ich würde mich mittlerweile als pansexuell labeln. Also
okay, jetzt müssen Sie den Hörern erklären, was pansexuell
genau ist. Genau, also eine pansexuelle Person datet halt Menschen, wo das Geschlecht einfach gar keine Rolle spielt. Es kommt auf den Menschen drauf an und nicht auf das Geschlecht, genau.
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie jetzt nicht, ich sag mal, heterosexuell sind? War Ihnen das früh klar?
Ja, das war mir klar, als ich in der Kita war. Also ich hatte ein ganz tolles Erlebnis bei mir in der Grundschule. Ich war in der zweiten Klasse und das war die erste große Pause und auf dem Pausenhof stand neben mir ein Erstklässler, in den hatte ich mich echt dann verliebt, ja. Das war so mein erstes Erlebnis, wo ich sage, ja, eindeutig Jungs.
Wie war das dann bei Ihnen zu Hause? Haben Sie diese Gedanken mit Ihren Eltern geteilt?
Nein, ich komme aus einer Handwerkerfamilie und meine älteren Geschwister, die arbeiten alle auf dem Bau und das war einfach, also für mich nicht möglich oder ich habe mich nicht getraut. Mit 20, wo ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt habe, da habe ich mich irgendwann geoutet. Die Reaktion war sehr entspannt, das haben wir alle gewusst. Ich habe keine Diskriminierung erlebt. Was ich immer noch erlebt habe, waren, ja, ich will sagen, vielleicht sowas wie eine indirekte Diskriminierung. Also es wurden immer noch Schwulenwitze gemacht oder es wurde über Menschen, ja, Witze gemacht, die halt anders waren. Und ich fühlte mich da auch ein Teil dann schon auch angegriffen mit. Ich habe da eine sehr gute Schutzmauer entwickelt.
Der Sonntagmittag bei Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt. Unser Thema heute, das queere Netzwerk Weserbergland. Der Verein hat sich vor einiger Zeit gegründet und organisiert in diesem Jahr den ersten Hamelner Christopher Street Day. Der findet am 1. Juni statt. Mein Gast ist heute Rico Stips, der erste Vorsitzende des queeren Netzwerks Weserbergland. Wir haben schon über das Thema Outing gesprochen und auch Sie haben uns von Ihrem Outing erzählt. Ganz oft hört man das ja, dass die Eltern sagen, wenn sich das Kind dann geoutet hat, das war uns klar, das wussten wir. Wie erklärt sich das? Hätte Ihnen das was gebracht, wenn Ihre Eltern gesagt hätten, Mensch Rico, wir haben im Gefühl, da können wir doch drüber reden. Hätte Ihnen das was gebracht?
Was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach, dass ich nicht in diese Jungenrolle gedrängt vor, oder ich wurde in diese Jungenrolle gedrängt. Und das ist etwas, was ich mir gewünscht hätte, was nicht passiert wäre. Ich bin jetzt nicht transident, oder aber diese männliche Rolle, das ist einfach, da habe ich so viel Zwang erlebt, wie ich mich zu verhalten habe. Und indirekt, auch wenn ich das nicht unbedingt möchte, also als Kind übernimmt man halt dieses Verhalten, wenn dir immer gesagt wird, ja, das ist ein junger Mädchen und Jungs machen das und Mädchen machen das. Das hätte ich mir gewünscht zu dem Gespür. Ich glaube, also gerade in einer familiären Situation, also Eltern-Kind, ich glaube, da merkt man das schon. Also ich nicht immer, und ich finde es auch okay, wenn man das als Elternteil nicht merkt. Aber ich glaube schon, dass man ein Gespür dafür entwickelt. Also gerade wenn man sensibler ist, wenn man vielleicht introvertierter ist, einfach viel Zeit und mit dem Kind verbringt und ja eine wirklich innige Eltern-Kind-Beziehung hat. Ich glaube, das merkt man schon dann, ja. Was aber auch, also ich, wie gesagt, ich finde es halt nicht dramatisch, wenn man es halt nicht merkt, weil oft ist es ja so, Gott, ich habe es nicht gemerkt, oder wie kann das jetzt passieren? Vielleicht ist es dann auch so ein gewisses Verdrängen, das ist ganz schwierig zu erklären. Ich würde einfach sagen, als Eltern merkt man das schon. Ob man das wahrhaben will oder nicht, das ist was anderes. Also das, ja.
Was würden Sie denn Eltern raten? Wie sollten die sich ihren Kindern gegenüber verhalten? Sollen die ganz offen das Gespräch suchen? Sollen die warten, bis das Kind, der Jugendliche um die Ecke damit kommt? Oder wie sollen die ja damit umgehen?
Also raten ist immer so schwierig. Ich kann halt immer nur davon sprechen, oder was ich machen würde. Denn, also ich möchte niemand meine Meinung aufzwingen. Das ist immer so ein bisschen schwierig dann. Aber was ich für mich machen würde, ich würde das Kind einfach Kind sein lassen. Einfach von Anfang an. Gerade was Spielzeug angeht zum Beispiel, ist das Kind natürlich ein bisschen darauf angewiesen, was bekommt es zum Anfang, aber dann später in der Kita die Möglichkeit zu geben, mit allen Sachen zu spielen, sich auszuprobieren und Dinge vor allen Dingen nicht zu bewerten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn gerade was so das Kleiderstil angeht, da kann es manchmal ein bisschen irritierend werden, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Und das Kind muss einfach oder sollte im besten Fall die Chance bekommen, einfach sich selbst zu entwickeln. Ich glaube, wenn wir an einem Punkt sind, wo es überhaupt keine Rolle mehr spielt, welche Sexualität oder welche Identität das Kind entwickelt, ich glaube, dann leben wir in einer wirklich besseren Welt, und damit ist wirklich allem geholfen, gerade den Personen, die sich als queer identifizieren, denn dieser Druck, der auf den Personen lastet, der ist enorm. Das ist so energieaufwendig, sich zu verstecken und in einer Rolle zu sein, in der man ja eigentlich gar nicht sein will. Und deswegen wäre es wünschenswert, wenn die Kinder einfach sie selbst sein können von Anfang an, dass sie auch, dass Jungs mit Puppen spielen können, dass Mädchen mit Autos spielen können, dass Jungs auch Kleider tragen können. Wo ist das Problem? Also sehe ich jetzt nicht. Natürlich kommen dann von außen Blicke, aber dann sollten die Eltern versuchen, dem Kind beizustehen, dem Kind Kraft zu geben und wirklich die Energie einfach weiter auf seinem Weg zu gehen.
Ihr Lokalradio im Weserbergland radioaktiv mit dem Talk am Sonntag der Sendung Nachgefragt. Mein Gast ist heute Rico Stips, der erste Vorsitzende des queeren Netzwerks Weserbergland. Am 1. Juni findet in Hameln der erste Christopher Street Day, kurz CSD, statt. Der CSD ist bis heute eine Demo für die Rechte von LGBTIAQ+-Menschen. Es wird die soziale Akzeptanz und die Selbstakzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Queeren, ihre Erfolge, ihre gesetzlichen Rechte und ihr Stolz gefeiert. Allein in Deutschland gibt es über 100 CSDs und einer davon wird erstmalig am 1. Juni in Hameln gefeiert. Herr Stips, wie soll das genau aussehen?
Geplant ist auf der Hochzeitshausterrasse um 12 Uhr. Also müssen wir nochmal schauen, wie das mit dem Glockenspiel dann wird. Wahrscheinlich wird es dann nach 12 werden, je nachdem, wenn das vorbei ist. Dann wird mit der Rede des Oberbürgermeisters beginnen. Dann gibt es weitere politische Reden. Allerdings nicht ganz so viel, so 4-5 Stück. Und das auch relativ kurz. Also wir wollen da das Ganze nicht künstlich in die Länge ziehen. Genau, und dann gibt es einen kleinen Umzug durch die Altstadt. Und dann treffen wir uns wieder an der Hochzeitshausterrasse. Und dann, so wie es geplant ist, dann noch ein kleines Bühnenprogramm mit verschiedenen KünstlerInnen, idealerweise hier aus der Gegend. Genau, das ist so das grobe Konzept, was wir ausgearbeitet haben. Es wird noch Infostände geben von Vereinen hier aus der Region. Schwulen- und Lesbenverband hatte schon zugesagt, dass er dabei sein wird mit einem Infostand. Genau, also es wird auf jeden Fall ein buntes Rahmenprogramm geben mit vielen Infoständen, Getränke und Preisen. Das kann jeder Gast des CSDs dann sich vor Ort in den einzelnen Lokalen dann holen. Genau.
Ja. Dadurch, dass der Oberbürgermeister die Rede hält, gehe ich mal davon aus, ja, war die Rückmeldung der Stadt Hameln auf den CSD doch sehr positiv, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ging auch relativ zügig. Das war wirklich gar kein Problem und wir arbeiten ja auch schon länger mit dem FITZ zusammen und von daher wissen wir, weiß auch die Stadt Hameln, wer wir sind, also und hat auch ein Gesicht dazu. Also von daher ging das ganz zügig.
Also Christopher Street Day, man kennt das aus ganz vielen anderen Städten in Deutschland. Das ist ja immer ja eigentlich ein ziemlich buntes, Party aufgeladenes Treiben. Also das ist ja schon richtig bunt und habt ihr da so ein bisschen Sorge, wie reagieren die Menschen hier vor Ort, dass es dann doch mal den einen oder anderen dummen Spruch in der Fußgängerzone gibt?
In der Tat, ja. Also ich bin da immer sehr optimistisch und verdränge das Ganze auch sehr, sehr gerne. Aber in unserem Planungstreffen, in den Meetings, die wir haben, ist das auf jeden Fall Thema. Und es wird für Sicherheit auf jeden Fall gesorgt sein. Wir sind auch im Gespräch mit der Polizei, natürlich auch mit dem Ordnungsamt, was wir für Möglichkeiten oder wie wir da einfach, was wir planen müssen oder was wir einplanen müssen einfach, ja.
Was sagen Sie denn, wann ist denn der Christopher Street Day ein Erfolg gewesen? Wann ist er gut gelaufen? Was muss da passieren?
Oh, das ist schwierig. Ich finde, es ist schon ein Erfolg, dass wenn wir überhaupt starten können, wenn das überhaupt stattfinden kann. Und es ist ein Erfolg, wenn es friedlich durchgeführt werden kann, wenn es keine Aggression, keine Gewalt gegen Menschen gibt. Da spielt es keine Rolle, ob es jetzt queere Menschen sind oder nicht, sondern einfach, wenn das Ganze friedlich über die Bühne geht, wenn wir Spaß haben, wenn wir für Akzeptanz werben können, wenn wir aufklären können, wenn wir gute Gespräche haben mit Menschen, die halt nicht so im Thema drin sind, die halt vielleicht auch Berührungsängste haben, dann ist es einfach ein Erfolg, ja.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft für queere Menschen im Weserbergland?
Akzeptanz. Dass jede Person so leben kann, wie sie das möchte. Dass sie keine Angst haben muss vor Diskriminierung, vor Gewalt oder dass sie einfach so leben kann, wie die Person das möchte.
Sagt Rico Stips, er ist der erste Vorsitzende des queeren Netzwerks Weserbergland und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Das Gesprächsangebot für queere Menschen und deren Angehörige findet jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr in der Heilig-Geist-Straße 2 in Hameln statt und ist eine Kooperation des queeren Netzwerks Weserbergland mit der AWO. Die komplette Sendung von heute, genauso wie alle anderen Nachgefragt, finden Sie natürlich auch zum Nachhören in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de.